Wenn mir jemand einen Schlag versetzt. Heute geht es um Schmerzen und Leiden, die mir andere zufügen, und zwar in der Kindheit, als Jugendliche oder jetzt in der Gegenwart. Ich meine Menschen, die mir wehgetan haben durch Schläge, Missbrauch oder Worte. Das mögen in der Kindheit vielleicht Ohrfeigen gewesen sein, die die Eltern austeilten, weil wir ihnen nicht gehorchten. Oder sogar Schläge mit einem Rohrstock oder einem Gummiriemen, vielleicht durch damalige Lehrer, die uns mit einem Stock auf die Finger oder auf den Po gehauen haben, als wir mal nicht parierten. Sowas gab es ja damals noch, die sogenannte Prügelstrafe, die aber dann zum Glück abgeschafft wurde und die heute selbst bestraft wird. Vielleicht waren es andere Kinder, die uns verhauen haben, weil sie ihre Macht und Stärke demonstrieren wollten. Andere haben uns eher mit Worten verletzt. Ein Schulfreund in Mühlen trug seinerzeit eine kurze Lederhose mit grünen Wollstrümpfen. Na, ihr hättet mal hören sollen, was die anderen Kinder riefen, wenn sie ihn sahen. Da kommt ja wieder Wilfried, der Strumpfhosen-Heini. Sie machten sich über ihn lustig. Wie tief mögen sich diese diskriminierenden Worte in Wilfrieds Herz eingegraben haben. Körperliche und psychische Gewalt mag uns aber auch heute wie ein Blitz aus heiterem Himmel treffen. Etwa Unfälle auf der Straße im Verkehr, wo andere Autos in uns hineinrasen, wenn LKWs auf der Autobahn nicht abbremsen und in ein Stauende hineinfahren, dort einen PKW erwischen und unter den nächsten Laster drunter schieben, oder wo jemand alkoholisiert so doll rast und überholt und andere Fußgänger, Fahrradfahrer oder Autos rammt und tödlich verletzt. Sowas kann unverhofft und plötzlich passieren und mag uns verletzen, leicht, schwer und möglicherweise mit lebenslangen Folgen, die wir nicht mehr loskriegen. Ganz klar, da ist jemand anders schuld. Da hat ein Mensch nicht aufgepasst. Er hat sich nicht an die Regeln gehalten. Es gibt einen plötzlichen Schlag und Unschuldige müssen darunter furchtbar leiden. Ohne dass sie es geahnt haben, erleben sie von jetzt auf dann die Katastrophe. Zwar wird der Täter meistens gefasst, wird zu einer hohen Strafe verurteilt und muss sicher auch Schmerzensgeld zahlen. Doch manche Schäden lassen sich dann doch nicht wieder gut machen. Ein amputiertes Bein kann nicht einfach so durch eine Prothese ersetzt werden. Wenn das Rückenmark verletzt wird, sitzt jemand durch einen fremdverschuldeten Unfall lebenslang im Rollstuhl. Oder hat andere körperliche, organische Schäden, die ihn fortan immer begleiten, schwere Leiden, die uns als Schicksalsschlag plötzlich überfallen. Andere Gewalt passiert nicht im Straßenverkehr, aber vielleicht doch auch auf der Straße. Wenn jemand etwa unvermutet in eine Schlägerei hineingerät. Da sind einige, die uns bedrohen, vielleicht sogar mit Waffengewalt, oder wir wollen einem Opfer, das geschlagen wird, helfen und kriegen dann selbst ein paar ordentliche Schläge ab. Oder denken wir an die vielfach verborgene, aber doch reale häusliche Gewalt, wo Kinder oder Frauen geschlagen werden, wo sie an den Haaren gezogen, getreten oder mit dem Messer verletzt werden. Im Jahr 2019 hat die polizeiliche Kriminalstatistik weit über 13.000 bekannt gewordene Straftaten des sexuellen Kindesmissbrauchs verzeichnet. Dabei ist die Dunkelziffer noch weit höher. Man geht davon aus, dass jeder siebte oder achte Erwachsene heute sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend erlitten hat. Es sind heute auch längst nicht nur Erwachsene, die Kinder missbrauchen, sondern auch Mitschüler und Mitschülerinnen in der Schule. Da wird einem schwachen Menschen von stärkeren Gewalt angetan. Und die Hemmschwelle dazu ist heute sehr viel niedriger als früher. Neben der körperlichen Gewalt erleiden wir auch psychische und emotionale Gewalt. Wir werden in der Seele verletzt. Ob das Beschimpfungen und Bedrohungen sind, die sich ein Mensch immer und immer wieder anhören muss, oder ob ein Stalker ein Opfer durch obszöne Anrufe oder Drohbriefe belästigt. Oder ein Mensch, der einen nicht leiden mag, in den sozialen Medien fertig macht, ihn vielleicht verleumdet und falsche Dinge verbreitet, die den Ruf schädigen. Schließlich können uns auch Terror und Krieg körperlich bedrohen und traumatisieren. Uns stehen terroristische Anschläge vor Augen, die mit einem Schlag eine Fußgängerzone oder ein Stadtviertel treffen, wo es Tote gibt und Hunderte von Verletzten, wo Menschen schreiend und blutüberströmt aus ihren Häusern laufen und irgendwo Schutz suchen. Plötzlich ein Donnerschlag. Häuser wackeln und stürzen zusammen. Unschuldige Leute liegen regungslos auf dem Boden. Und hinterher stellt sich heraus, es war ein Attentäter und Amokläufer. Viele Menschen, die sowas überleben, sind in der Folge traumatisiert und brauchen psychologische Hilfe, um ihre Ängste in den Griff zu kriegen, wenn überhaupt. Ähnlich mag das auch im Krieg sein, wo es nicht nur diesen einen Schlag gibt, sondern hunderte Bomben und Raketen abgeschossen werden. Plötzlich ist ein Bombengeschwader im Himmel über uns und wirft die tödlichen Waffen ab. Von Piloten im Zweiten Weltkrieg hat man berichtet, wie sie sich total gefreut haben, wenn wieder eine ihrer Bomben unter ihnen getroffen hatte. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel sind sie da, und im nächsten Augenblick ist das Leid da. Eine christliche Schwester, die früher in Dresden im Diakonissenhaus gearbeitet hatte, erzählte mir, wie sie in der Bombennacht am 13. Februar 1945 mit brennenden Haaren aus der Stadt gerannt ist. Gott sei Dank wurde sie noch gerettet und hat sich dann etwa 20 Kilometer an einen sicheren Ort durchgeschlagen. Sowas ist ganz schrecklich. Was muss ein Mensch da aushalten? An körperlichen und an emotionalen Qualen. Und viele haben diese Leiden in sich und in ihren Herzen vergraben und haben ihr weiteres Leben mit ständigen Albträumen und Ängsten zugebracht. Solche Gewalttaten sind oft plötzlich da. Manchmal sind sie auch geplant und vorsätzlich. Da hecken die Menschen gemeine und schlimme Pläne aus, um anderen zu schaden und sie zu vernichten. Wir kennen das etwa aus Krimis im Fernsehen oder aus Kriminalgeschichten, wo Mörder einen Mord perfide vorbereiten und dann ausführen, wo Diebe einen Einbruch im Juweliergeschäft oder in der Villa eines wohlhabenden Menschen planen. Oder gehen wir vielleicht doch auf ein niedrigeres Niveau? Menschen sich in einem Nachbarschaftsstreit etwas ausdenken, wie sie die Leute von nebenan in Rage bringen können. Da waren vor kurzem Leute 2 oder 3 Wochen in Urlaub. Als sie wieder zurückkamen, war vor einem ihrer Fenster eine hohe graue Mauer gebaut. Da konnten sie nun nicht mehr rausgucken. Der Nachbar hatte auf der Grenze seines Grundstücks, etwa 20 Zentimeter von diesem Urlaubsehepaar, eben diese hohe Mauer gebaut. Reine Schikane. So gibt es schon böse Menschen, die uns schädigen wollen. Sie wollen ihre Macht demonstrieren, sie pochen auf ihr Recht, sie wollen andere kontrollieren. Wir mögen ihnen noch nicht einmal einen Grund liefern, so böse zu sein. Sie sind plötzlich da und tun uns weh. Was soll ich tun, wenn andere mich ungerecht behandeln oder kränken? Soll ich da ruhig zusehen und abwarten? Soll ich da gar nicht reagieren? Oder sofort zur Polizei rennen und Anzeige erstatten? Und wie sieht es aus, wenn wir Christen sind? Sollen wir alles mit uns machen lassen? Also, das ist doch jetzt eine wichtige Frage. Wie gehe ich damit um, wenn andere mich verletzen? Das Leiden, das andere uns zufügen, mag ja mitunter sehr, sehr schwer sein. Nach Unfällen können uns Behinderungen oder Einschränkungen lebenslang beeinträchtigen. Wir können psychisch so am Boden sein, dass wir trotz psychologischer und seelsorgerlicher Hilfe vielleicht nicht mehr arbeiten können, weil uns Ängste, schlimme Träume und Depressionen immer wieder kaputt machen. Wir werden das Böse in uns nicht mehr los. Es steigt trotz Gebet immer und immer wieder hoch. Sollen wir uns da einfach in unser Schicksal ergeben? Werden wir dadurch nicht bitter? Müssen wir uns vielleicht dann auch mit dem Groll und den Rachegedanken gegenüber den Tätern unser Leben lang herumschlagen? Nun, zunächst müssen ja Schäden, die einem anderen zugefügt werden, in der Regel wieder gut gemacht werden. Täter werden, wenn sie denn hoffentlich erwischt werden, dafür bestraft und müssen ihre Opfer entschädigen. Wenn dann so ein Täter vom Gericht verurteilt wird, ist das für die Opfer und ihre Hinterbliebenen häufig ein Trost, dass so ein Mensch nicht einfach davonkommt. Wobei einige hegen dann doch noch Groll, weil eine Tat ihrer Meinung nach zu gering bestraft worden ist. Sie hätten sich mehr Gerechtigkeit gewünscht. Mit der Entschädigung ist das auch so eine Sache, da sind die Geldsummen bei uns in Deutschland vergleichbar gering zu den USA etwa. Das Schmerzensgeld für eine Beinamputation beträgt hier etwa 100.000 Euro, wenn überhaupt, in Amerika dagegen schon 225.000 Euro, bei Prominenten noch viel, viel höher. Und ob ein Krimineller das überhaupt begleichen kann, ist ja noch so eine andere Frage. Schwieriger sind psychische Schäden auszugleichen. Viele Leute wählen dazu das Prinzip Rache. Die ist zwar verpönt, trotzdem spüren wir in uns sofort den Drang, uns aggressiv und ungeschminkt gegen einen Schädiger zu richten. Wir wollen den anderen für seine Schuld bestrafen, ihn am besten aus dem Feld schlagen, um dann nie wieder Ärger zu haben. Es geht einem Rächer nicht darum, dass sein Schaden wieder gut gemacht wird, sondern den anderen zu verletzen und zu schädigen. In vielen Kulturen ist es bis heute noch üblich, sich auf direkte, körperliche Weise zu rächen, bis hin zur Blutrache. Bei uns ist das etwas subtiler, aber Rache kennen wir auch. Es scheint so in uns drin zu stecken, sozusagen als Naturtrieb. Der eine verbreitet über seinen Nachbarn, der ihm dumm gekommen ist, falsche Geschichten. Der andere verdirbt seinem Kollegen die Beförderung, indem er seinem Chef negative Dinge über den Konkurrenten zukommen lässt. Und der Dritte lässt den Pastor in der Gemeindestunde auflaufen, weil der ihm nicht zum Geburtstag gratuliert hat. Wir sehen, Rache geht vor nach dem Prinzip, wie du mir, so ich dir. Aber sie funktioniert nicht, denn sie befördert einen teuflischen Kreislauf, wo jeder Opfer und Täter zugleich wird und auf Rache sind. Man versucht, sich gegenseitig auszulöschen. Und in den Kulturen, wo die Blutrache üblich war und ist, sind ganze Sippen vernichtet worden. Man fand irgendwann kein Ende. Ja, das Ganze weitete sich sogar aus in größere Kriege. Was kann man tun? Die einzige Chance, dieses System zu durchbrechen, ist die Vergebung. Mir fallen zwei Geschichten ein, die zeigen, wie Vergebung möglich ist, auch wenn das Ganze unwahrscheinlich scheint, weil die Schuld, die begangen wird, einfach zu groß ist. Im wilden Kurdistan erschlug mal jemand einen anderen im Streit. Sofort machte er sich auf die Flucht in die Berge, denn nach der Sitte der Blutrache würde der Sohn des Erschlagenen ja hinter ihm her sein. Wochen und Monate jagte der Rächer hinter dem Mörder her. Einmal war der Gejagte erschöpft unter einem Baum eingeschlafen. Plötzlich hatte sich eine Hand auf seine Schulter gelegt. Als er die Augen aufschlug, sah er in das Gesicht seines Verfolgers. »Bist du der Mörder meines Vaters?« fragte der streng. »Ja«, sagte der Mörder, »ich habe deinen Vater erschlagen. Nun töte mich, denn ich bin des Todes schuldig.« Da lächelte der Verfolger und sagte, hör zu, ich bin Christ, und als Christ weiß ich um Vergebung. Ich habe dir vergeben. Ich versuchte immer, dich zu finden, weil ich dir sagen will, komm nach Hause, lebe in Frieden. Ich habe dir vergeben. Corrie ten Boom, die bekannte christliche Schriftstellerin, erzählt von einem persönlichen Erlebnis der Vergebung. In einem Kellergewölbe in München, ein paar Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, predigt sie über das Thema Vergebung. Nach dem Vortrag sieht sie im Gedränge der Leute einen kahlköpfigen Mann in grauem Mantel mit einem zerdrückten, braunen Filzhut in den Händen. Und dann erinnert sich Corrie, dass sie diesen Mann kennt. Sie sieht ihn, wie er in einem kahlen Raum stand und sie und ihre jüngere Schwester nackt an ihm vorbeigehen mussten. Im Konzentrationslager Ravensbrück war das gewesen und der Mann ein grausamer Wärter in dem Lager. Der Mann drängelt sich vor zu Corrie, sagt ihr, wie froh er ist, dass Gott die Sünden bis auf den Grund des Meeres geworfen hat. Und dann, Wissen Sie, ich war Wärter in Ravensbrück. Aber dann bin ich Christ geworden und weiß, dass Gott mir alle Grausamkeiten, die ich dort getan habe, vergeben hat. Aber, Fräulein ten Boom, können Sie mir auch vergeben? Nein, er erkennt Corrie nicht, aber er streckt ihr die Hand entgegen. Und Corrie? Sie zögert. Ihre Schwester Betsy war dort gestorben. Kann sie ihren langsamen, qualvollen Tod ausradieren, indem sie jetzt einfach diese Bitte des Mannes erhört? So viele Male hatte Corrie über Vergebung gepredigt, so viele Leute gesehen, die nicht vergeben konnten, die bitter wurden und das immer mit sich herumschleppten. Und nun steht sie da, mit kaltem Herzen. Noch hat sie kein gutes Gefühl. Sie betet, Herr, hilf mir. Ich kann meine Hand heben, das wenigstens kann ich tun. Das Gefühl musst du dann geben. Mechanisch legt sie ihre Hand in die ausgestreckte Hand des Mannes. Dann geschieht etwas Unglaubliches. So berichtet Corrie. Eine Bewegung entstand in meiner Schulter. Sie strömte in meinen Arm und sprang in die umschlossene Hand. Und dann schien diese heilende Wärme mich ganz zu durchfluten. Und sie sagt mit Tränen in den Augen, ich vergebe dir, Bruder, von ganzem Herzen. Diese Beispiele zeigen, dass Vergebung möglich ist, so hart das Unrecht auch sein mag, das jemand anders mir antut. Ich kann mit der Kraft Gottes einen anderen loslassen, muss ihm nicht mehr seine Sünde nachtragen und immer wieder aufs Butterbrot schmieren. Und das ist auch eine Erfahrung, die bedeutsam ist. Corrie ten Boom hat sie persönlich so erlebt. Vergebung ist ein Akt unseres Willens, eine Entscheidung, die wir treffen, nicht zuerst ein Gefühl. Wenn wir auf gute Gefühle bauen, bis wir dann irgendwann mal in 10 oder 20 Jahren sagen, jetzt bin ich bereit zur Vergebung, dann können wir lange warten. Das funktioniert nicht. Erst als Corrie sich mit ihrem Willen entscheidet, das zu tun, kommt dann auch eine Emotion hinzu. Mir ist dann noch in den Sinn gekommen, dass wir uns nach einer bösen Tat eines anderen nicht allzu sehr mit der sogenannten Warum-Frage beschäftigen sollten. Warum ist mir das passiert? Ich habe doch nichts Schlechtes getan. Weshalb ist mir das gerade passiert und nicht jemand anders? Hätte ich doch nur besser aufgepasst. Das sind alles Fragen und Gedanken, die ziehen uns herunter. Sie führen zu keinem Ergebnis, sie machen mich nicht frei, selbst wenn ich zu einer Antwort käme. Als Geschädigter muss ich lernen, wieder nach vorne zu schauen, mir neue Ziele setzen. Ich finde es sehr interessant, wie Samuel Koch, der 2010 bei Wetten, dass einen schweren Unfall erlitt und dann querschnittsgelähmt war, sein Leben meistert. Samuel steckte sich neue Ziele, wurde Schauspieler und Buchautor und ist seit 4 Jahren glücklich verheiratet. Mir imponiert, dass er nicht aufgegeben hat. Er war ja bei seinem Unfall gerade mal 23 Jahre alt. Er hat sich neue Ziele vorgenommen. Ganz bestimmt hat er auch diese quälenden Fragen gehabt. Das ist auch menschlich normal. Aber dann hat er sich aufgerafft und nach vorne geschaut. Nun, am Schluss möchte ich dir noch ein paar praktische Strategien geben, wenn andere dich beleidigen. Wie sollte oder kann ich damit umgehen, wenn mich jemand immer und immer wieder kränkt? Ich könnte diese Beleidigung zum Beispiel ignorieren. Der andere will mir ja durch eine Kränkung wehtun. Und wenn ich da nicht reagiere, dann hat er seine Absicht verfehlt. Das ist so, wie wenn mir jemand einen Ball zuwirft, ich weiche aus und lasse den Ball weiterrollen, ohne mich darum zu kümmern. Dann ist sicher der Ballwerfer jetzt beleidigt, weil er nicht getroffen hat. Ich kann auch eine Beleidigung kontern. Also nicht das schwache Opfer spielen, sondern verbal zurückschlagen, selbstbewusst und fest. Sowas kann ich zu Hause vielleicht mit einem Freund üben, bis ich das souverän kann. Eine dritte Möglichkeit der Reaktion ist Humor. Der Angreifer erwartet mit Sicherheit nicht, dass wir lachen, sondern eher, dass wir in Tränen ausbrechen. Vielleicht kann ich ihm auch eine lustige, schlagfertige Antwort entgegenschleudern. Auch solche Sätze kann man sich zu Hause zurechtlegen. Ich sollte dem anderen auch seine Grenzen aufzeigen. Also klar sagen, wie weit er gehen darf. Ich bin manchmal erstaunt, wie ältere Leute, die das von früher noch gewohnt sind, ihren schon erwachsenen Kindern, die nun vielleicht auch schon zu den jungen Alten gehören, noch Kommandos geben. Sowas geht nicht. Da müssen wir deutlich sagen, bis hierher und nicht weiter, und darauf hoffen, dass der andere das kapiert. Als Christ sollte ich möglichst auch immer freundlich bleiben, und wenn ich das von Natur aus nicht kann, Jesus bitten, mir diese Freundlichkeit zu schenken. Natürlich ist das schwer. Deshalb ist das ja auch etwas, das der Heilige Geist in uns wachsen lässt. Von Natur aus sind wir da eher zornig und neigen zu Wutausbrüchen. Deswegen brauchen wir die Kraft Gottes, die uns so in einer Situation cool und gelassen und freundlich bleiben lässt. Manchmal kann die Reaktion auch darin bestehen, einfach auf Distanz zu gehen. Also den Raum verlassen und die Kontakte möglichst auf Sparflamme zu halten, wenn man immer und immer wieder aneinander rasselt. Ich kann dem anderen, der mich verletzt hat, hinterher auch eine schriftliche Rückmeldung geben, also einen Brief schreiben oder eine E-Mail. Meistens sind wir geneigt, einem Menschen, der uns beleidigt hat, sofort die Meinung zu sagen. Wir schlagen verbal gleich zurück und lassen die Kränkung nicht auf uns sitzen, reagieren mit hochrotem Kopf, gebrauchen obszöne Worte und üben so Rache. Wir haben uns nicht unter Kontrolle und reagieren dann ausfallend und heftig. Das ist aber gar nicht deeskalierend. Besser ist es, eine Nacht über der ganzen Sache zu schlafen, vielleicht auch zwei oder drei Nächte. Und dann kann ich etwas schriftlich formulieren, wie die beleidigenden Worte des anderen bei mir angekommen sind, welche Gefühle das bei mir ausgelöst hat. Wichtig ist bei solchen Briefen, möglichst Ich-Botschaften senden, nicht oder nur sehr wenige Du-Botschaften. Von meinen Gefühlen schreiben, was ich empfunden habe, wie es mir ergangen ist. Dem anderen nicht Vorwürfe machen, ihn nicht an den Pranger stellen, sonst fühlt er sich dann von uns in die Ecke gedrängt und kommt sich auch vor wie ein angeschlagener Boxer. Schließlich am Schluss noch einmal die Möglichkeit zu verzeihen. Da habe ich ja vorhin schon etwas zu gesagt. Wer verzeiht, der kann auch loslassen und muss nicht mehr nachtragen. Wenn jemand den anderen loslässt, hat er erkannt, dass Festhalten nur Energie kostet und wehtut. Anders gesagt, wenn ich das Unrecht des anderen immer weiter festhalte, kostet es mich weiteres seelisches Leiden, es nimmt mich gefangen, es macht mich nicht wirklich frei. So bleibt am Schluss einfach nur die Bitte. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Amen.